Jesus ist, wer ist Jesus? Wir haben schon vier Bilder miteinander angeschaut, wie Jesus sich vorstellt. Ich bin das Brot, das Licht der Welt, ich bin die Tür und ich bin der gute Hirte. Vier eindrückliche Bilder, die Jesus gebraucht hat, um sich vorzustellen, um sagen seinen Zuhörern, wer er ist und für was er gekommen ist. Was er aber da im 11. Kapitel vom Johannesevangelium sagt, das ist weit mehr als einfach ein schönes Bild. Das ist schlichtweg unglaublich. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das müsste uns eigentlich halb vom Sitz reissen. Was für eine Verheißung. Was für eine Einladung zur Ewigkeit. Ist das nicht genau das, wo Menschen durchwenden, wo sie sich danach sehnen, ewig leben, nicht müssen sterben? Es gibt Wissenschaftler, die hart daran arbeiten, um das Ziel zu erreichen. In einem Artikel habe ich Folgendes gelesen. Ewiges Leben, nicht mehr sterben müssen. Ein australisches Unternehmen macht ernst damit. Mit ihrer Technologie wollen sie bis 2045 erstmals einen Menschen nach dem Tode weiterleben lassen. Um ewiges Leben zu ermöglichen, müssen zunächst sämtliche Daten eines Menschen gesammelt werden. Dazu zählen Verhaltensweisen, Kommunikationsarten und Denkprozesse. Aus diesen Daten soll anschließend eine künstliche Intelligenz erschaffen werden, die genauso handelt wie diese Person. Nach dem Tod des Menschen wird sein Gehirn zunächst eingefroren. Sobald die künstliche Intelligenz von Humai fertig entwickelt ist, wird es dann in einen künstlichen Körper eingesetzt. Mit Nanotechnologie wollen die Australier zusätzlich das Altern des Gehirns bekämpfen und Zellen zu reparieren und aufzufrischen. Das sind Aussichten. Man kann sich aber schon heute ganz eingefrieren, bis die Wissenschaft herausgefunden hat, wie sie die Todesursache kann heilen kann. 140 solche Patienten haben schon von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und lagert irgend in einem Kühlhaus in der Wüste von Arizona. Und etwa 1000 weitere haben sich dafür schon registrieren lassen. Kostenpunkt $200,000, selbstverständlich im Voraus zu bezahlen. Nicht alle steigen so steil ein. Nicht alle können sich das leisten, aber sterben will niemand gern. Alt werden ja, aber nicht alt aussehen. Dafür geht man ins Fitnesscenter oder streicht sich Anti-Aging-Creme ins Gesicht und einige legen sich sogar unter das Messer dafür. Auch die Musikindustrie bewirtschaftet das Thema leidenschaftlich und lässt Interpreten von ewiger Liebe singen oder von der Ewigkeit mitten im Paradies und so weiter. Woher kommt die Sehnsucht nach Ewigkeit? Zum Teil sicher einfach, weil Tod und Sterben mit Schwachheit und Krankheit und Schmerzen verbunden ist. Und das hat ja niemand gern. Das möchten wir gern überspringen. Es gibt aber noch einen anderen Grund für die Sehnsucht nach der Ewigkeit. Sie ist uns nämlich sozusagen in die Wiege oder wie die Bibel sagt, ins Herz gelegt wurde. Im Predigerbuch, Kapitel 3, Vers 11, finden wir den Hinweis, was heisst, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Oder in einer anderen Übersetzung, den Wunsch, nach dem zu fragen, was ewig ist. Wir müssen aber nicht 200'000 Franken dafür zahlen, um uns eingefrieren, bis die Wissenschaft so weit ist. Wir können es wesentlich günstiger haben. Weil Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Die erste Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, heisst also, er ist der Auferstandene. Er ist der, der den Tod überwunden und besiegt hat. Warum der Tod überhaupt muss besiegt werden, oder anders gesagt, warum der Mensch überhaupt stirbt, erklärt uns Gott auch in seinem Wort. Der Tod oder der Lohn oder die Folge der Sünde ist der Tod. Oder in einem anderen Kapitel im Römerbrief. Durch einen Menschen, Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Ursache vom Tod und eigentlich vor allem ein Problem auf dieser Welt ist die gestörte, zerstörte Beziehung von uns Menschen zu Gott durch den Ungehorsam, durch den Unglauben. Und das bezeichnet die Bibel ja als Sünde. Und darum liegt die Lösung von diesen Problemen eben in der Wiederherstellung von dieser Beziehung. Das hat Jesus vollbracht, indem er die Strafe für unsere Schuld auf sich genommen hat und für uns am Kreuz gestorben ist. Und weil ein Totenerlöser eine Kapitulation dem Tod gegenüber war, wer hat Gott ihn auferweckt und damit den Tod besiegt. Darum können wir im 2. Timotheusbrief lesen, das ist die gute Nachricht, er hat dem Tod die Macht genommen und ein unvergängliches Leben ans Licht gebracht. Und weil Jesus den Rettungsplan schon kennt hat, bevor er geschehen ist, hat er können sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ist die Hoffnung, die man am Grab von einem Christ, der im Glauben an Jesus gestorben ist, könnte verkündigen und bezeugen. Das ist der starke Trost, wo uns auch an einem Grab nicht verzweifeln lässt, sondern die Hoffnung auf ein Wiedersehen gibt. Für den, der glaubt, ist der Tod nicht das schreckliche Ende, sondern nur der Übergang ins ewige Leben bei Gott. Darum ist Jesus nicht nur der Auferstandene, sondern er ist auch das Leben. Der, der wahres Leben schenkt. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird nie mehr sterben. Das ist mehr als einfach eine Vertröstung aufs Jenseits. In Johannes 5, Vers 24 heißt es, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgekommen. Oder nach einer anderen Übersetzung, er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Das heisst, wir kommen das neue Leben, das Leben, wo Jesus ist, nicht erst über bei seiner Wiederkunft, bei der Auferstehung, sondern schon vorher, sondern schon jetzt. Jesus verspricht uns da nicht nur ein Leben nach dem Tod, sondern ein Leben vor dem Tod. Und das Leben fängt an, wenn jemand sich entscheidet, an Jesus zu glauben und nach seinem Willen und seinem Wort zu leben. Dann redet die Bibel davon, dass wir wie eben zu einem neuen Leben, wie neu geboren werden. Im 1. Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten. Das neue Leben fährt also mit der Wiedergeburt an, wo Gott durch den Glauben schenkt. Von dann an hat mein Leben einen Ewigkeitswert. Das Leben wird beim Sterben eigentlich nur kurz unterbrochen, um dann in der Ewigkeit bei Gott für immer weiterzugehen. Das Leben vor dem Tod trägt natürlich noch die Zeichen, die Merkmale der Vergänglichkeit, von Schwachheit, Krankheit, sterben müssen. Das Leben nach dem Tod kennt die Merkmale nicht mehr, weil Sünde und Tod dort keine Macht mehr haben und wir dann endlich das Leben können leben, zu dem Gott uns eigentlich geschaffen hat. Glaubst du das? Die Frage, die gehört eigentlich noch zu dieser Verheißung, wo Jesus da sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus macht die Aussage ja in einem Gespräch, wo er mit der Martha, der Schwester vom Lazarus, führt. Und der Bericht über die Auferweckung vom Lazarus zeigt eigentlich, um was dass es Jesus bei dem Ich Bin-Wort geht. Es geht nämlich darum, dass Zuhörer und wir heute glauben, dass Jesus der Erlöser ist, der von Gott geschickt worden ist. Und dass wir Gott vertrauen, dass er auch in scheinbar ausweglosen Situationen kann eingreifen und sie zum Positiven kann verändern kann. Dass er auch einen toten Glauben wieder zum Leben kann erwecken kann. Schauen wir doch vielleicht einen Moment in das Gespräch hinein. Es wird berichtet, dass der Lazarus schwer krank geworden ist und dass seine Schwestern sich nicht mehr sich zu helfen gewusst haben und haben darum jemanden zu Jesus geschickt und gesagt, du, dein Freund, der Lazarus, ist krank. Jesus hat gesagt, er wird nicht sterben, sondern durch die Krankheit soll Gottes Macht sichtbar werden. Und dann ist Jesus noch zwei Tage dort geblieben und hat erst dann zu den Jüngern gesagt, der Lazarus ist gestorben, aber wir wollen jetzt hingehen und ihn aufwecken. Und dann lesen wir im 11. Kapitel vom Johannesevangelium ab Vers 17. Als sie in Bethanien ankamen, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien ist nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden zu Maria und Martha gekommen, um die beiden Schwestern zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Traurig sagte Martha zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird leben, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha, ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Merken wir in dem Gespräch, wie Martha hin und her gerissen ist zwischen Glauben und Zweifel. Auf der einen Seite glaubt sie, dass wenn Jesus da gewesen wäre, dann der Lazarus nicht gestorben wäre. Aber jetzt. Und dann wieder doch der Glaube, aber auch jetzt kannst du vielleicht noch etwas tun. Wenn wir weiterlesen, kommt auch die andere Schwester von Lazarus, Maria, eigentlich mit dem gleichen Vorwurf. Wenn du da gewesen wärst, dann wäre es nicht passiert. Und dann heisst es von Jesus, dass er tief erschüttert und zornig geworden ist. Sicher nicht auf die beiden Schwestern, sondern auf den Tod und den, der dahinter steht, dass er immer noch so viel Macht hat, um das Leben, das Gott ja geschaffen hat, zu zerstören. Dann fragt Jesus, wo haben sie ihn angelegt? Und sie haben ihn zum Grab geführt, wo mit dem grossen Stein verschlossen war. Und dann sagt Jesus, nehmt den Stein weg. Und jetzt müssen wir uns die Situation einmal vorstellen. Das ist wahrscheinlich so ruhig geworden, dass man eine Stecknadel, wenn es die schon gegeben hat, dann hat gehört, ab oder fallen. Die Leute haben die Luft angehalten. Einige haben vielleicht gedacht, jetzt übertreibt er es aber ein bisschen. Und Martha hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass der Geruch wird unerträglich sein, weil er schon 4 Tage dort liegt. Und wieder fordert Jesus ihren Glauben aus und sagt, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glauben würdest, du Gottes Macht und Herrlichkeit sehen könntest? Während einige Leute den Stein weggeschoben haben von dem Grab, hat Jesus seinem himmlischen Vater gedankt, dass er ihn erhört hat. Und gesagt, die Leute sollen jetzt alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Merken wir, es geht eigentlich da gar nicht in erster Linie um das Wunder, wo Jesus tut. Das Wunder ist eigentlich nur das Mittel zum Zweck. Es soll glauben an den Erlöserwecker, der von Gott gesendet ist. An den, der sein Leben für uns hingibt, damit wir durch den Glauben ein neues, ewiges Leben bekommen können. Und um diesen Glauben zu wecken, hat Jesus in das offene Grab hineingerufen, Lazarus, komm raus. Und der Lazarus ist rausgekommen. Jesus hat die tote Stille durchbrochen und beseitigt und mit neuem Leben, mit neuer Lebensfreude ersetzt. Und damit hat er gezeigt, dass er legitimiert ist für die Aussage. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Das ist nicht nur eine hoffnungsvolle Nachricht an einer Beerdigung, sondern es ist eine Einladung zum Leben, das einen Ewigkeitswert hat. Jemand hat einmal gesagt, richtig leben, das heisst, so leben, wie es Gott gedacht hat, können wir erst, wenn wir bereit sind, zum Sterben. Das hat nichts mit Lebensmüdigkeit zu tun, sondern mit der Gewissheit, mit Gott auf dem Weg zu sein und auf ihn und auf sein Wort ausgerichtet zu leben und zu glauben. Und dass Jesus damals den Lazarus vom Tod auferweckt hat, soll er uns auch ermutigen, uns in jeder Lebenslage an ihn zu wenden und ihn um Hilfe zu bitten. Selbst dann, wenn es scheint, dass alles verloren ist. Glaubst du das? Und noch ein letzter Gedanke. Räum die Steine auf die Seite. Damit Jesus etwas hätte tun können, hat der Stein vom Grab müssen weggewälzt werden. Jesus hat das nicht selber gemacht, das haben die Leute müssen machen. Welche Steine müssen bei dir oder bei mir weggeräumt werden, dass Gott kann eingreifen und ein Wunder tun kann? Dass er Todes wieder zum Leben erwecken kann? Vielleicht einen toten Glauben wieder zu einem lebenden, fröhlichen Glauben machen? Lassen wir es uns doch zeigen von dem, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Lassen wir es uns zeigen, damit unser Leben wieder von der Kraft, von der Auferstehung immer mehr gestärkt und geprägt werden kann. Amen.